Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Hallo zur fünften Folge bei den Two Cray Nights. Schön, dass ihr uns gefunden habt. Wer sind wir? Das ist zum einen mein Kompagnon, der Thomas.
Hallo Kai.
Und mein Name ist Kai. Hallo Thomas. Letzte Woche hatte der Loken noch einen Vertrag mit Disney. Und diese Woche ist er wohl mit der Prinzessin durchgebrannt, weil... Oder mit Prince Charming, wir wissen es ja nicht. Ne? Weil diese Woche kommt er gar nicht vor.
Das stimmt. Das hat mich sehr irritiert.
Ja, mich auch. Es ist so, also es fällt ja so komplett raus, das Kapitel, ne? Das ist ja.
Ja, wir hatten das letzte Mal ja vermutet, dass die Charaktere, die jetzt eingeführt wurden, irgendwie weitergeführt werden. Und zumindest einer davon, der wird auch weitergeführt.
Ja, aber der also am wenigsten erwähnt.
Genau. Ist ja anders als erwartet auf jeden Fall auch, ja.
Bevor wir zum Inhalt des Kapitels kommen, wir sind jetzt bei Folge 5, bei Kapitel 5 vom Aufstieg des Horus, Buch 1 der Horus Heresy. Noch eine Information für euch an dieser Stelle. Unser Feed bleibt frei, das heißt, der Podcast bleibt kostenlos. Es wird hier keine Paywall geben. Wir werden uns, je nachdem, wie sich der Podcast entwickelt und wie hoch der Aufwand und auch die Produktionskosten sein werden, uns zukünftig irgendwann mal über eine kleine Zuwendung eurerseits freuen, wenn euch unsere Arbeit gefällt. Aber das hier ist erstmal für uns Privatvergnügen und somit bleibt dieser Podcast hier kostenlos für euch.
Genau. Privatvergnügen, weil es macht ja auch Spaß.
Wenn man nicht die Kapitel immer so kurz vor Aufnahmebeginn lesen muss. Aber das ist ja nicht immer so, es war nur heute ein bisschen stressig und Schulungsunterlagen erstellen und was uns dazu führt, wie geht's dir?
Ja, gute Frage. Stressig passt, weil ich ja mal wieder eine Doppelrolle habe und das habe ich heute auch mal der Projektleitung erklärt und die sind aber optimistisch, dass das dann ab übernächster Woche besser wird, weil dann Unterstützung im Projekt dazukommen soll.
Ja, und ich soll ja nächste Woche Schulungen halten und bin gerade dabei, Schulungsunterlagen zu erstellen, was zugegebenermaßen etwas schwierig ist, wenn man sein Publikum noch nicht kennt. Aber ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Ich habe dann heute mal die Version versandt und ja, dann harren wir der Dinge, die dann nächste Woche kommen.
Ja, ich fand's auch gut. Hab schon durchgeschaut.
Okay, gut. Dann beginnen wir mit dem jetzt. Stolpert man so ein bisschen über den Namen? Ist es Ignaze oder ist es Ignaz Karkasi oder Ignaz Karkasi oder wie hast du es denn interpretiert?
Ja, Karkasi hätte ich gesagt. Oder Karkasi, ist ja eigentlich egal, auf irgendwas können wir uns ja einigen. Mich hat schon direkt irritiert, dass eigentlich der Vorname, ich glaube, genau nur einmal in dem Kapitel überhaupt vorkommt.
Nennen wir ihn einfach Ingo.
Ja, Ingo ist gut.
Gut. Ingo.
Ingo.
Ingo ist ein Memorator. Was macht Ingo denn? Weil Ingo ist gar nicht mal so begeistert dort, wo er gerade ist.
Ja, Ingo steht auf einem riesig großen Platz, zumindest wird das eingangs beschrieben, wird von der Sonne gebraten, darf Staub einatmen und steht zusammen mit ungefähr 500 der, wie soll ich das sagen, befreiten Terraner von Terra, die das ja kein Terra ist. Und auf dem Podium vor ihm steht der Peter Egon Momus.
Auch ein fantastischer Name irgendwie. Also irgendwie hat er so ein Talent zu coolen Namen.
Ja, das ist ein sehr interessanter Name. Und allein schon die Szene, wenn man sich versucht vorzustellen, wirkt so ein bisschen Slapstick-mäßig, finde ich. Weil auch immer wieder reingestreut wird, dass der Peter Egon Momus, dass der designierte Architekt der 63. Flotte ist und ganz wichtig. Und er hält eine Rede, nur leider versteht ihn keiner.
Das ist für mich kein Slapstick. Das ist für mich auch, das ist so unglaublich realitätsnah. Ich habe das eigentlich später jetzt hier in meinen, in meinen Aufzeichnungen drin, dass irgendwie der Autor ziemlich viel irgendwie in irgendwelchen Hörsälen oder in schlecht gestalteten Meetingräumen verbracht haben muss, ne? Weil
stimmt.
Er beschreibt irgendwie starke Sonneneinstrahlung, dass man auf dem Beamer nichts sieht. Mhm. Und er beschreibt bis zur Inkompetenz oder defekte genutzte Mikrofone. Also das ist Realität pur.
Ja, das ist übrigens schon ein Punkt, den ich wieder interessant fand. Also Fremdwörter kommen einige vor, aber nicht viele. Und eins davon ist das Vox-Mikro, was ich ein bisschen spaßig finde.
Ja gut, Vox-Mikro ist ja eher wieder so in der Welt, ne? Also so
ja.
In Universe. So richtiges Fremdwort habe ich, glaube ich, nur zwei gefunden. Davon habe ich mir nur eins aufgeschrieben. Also dieses Vox-Mikro ist ja also ein Stimmmikro halt.
Ne? Genau, das ist halt also irgendwie, ich weiß nicht. Also, dass man die Stimme noch davor setzen muss, um zu betonen, was es sein soll, fand ich irgendwie seltsam.
Ja, hochgotisch.
Also, ja. Ja, stimmt,
vielleicht,
stimmt.
Vielleicht schreibt man das da so.
Ja, genau. Was aber witzig ist halt, bei diesen 500 Leuten steht nicht nur er, sondern da stehen noch andere Iteratoren. Denn die 500 Befreiten sind jetzt nicht unbedingt jubelnd und freuen sich über das Ganze. Sie sind fast freiwillig da, würde ich sagen. Und diese Iteratoren sorgen aber dafür, dass wenigstens irgendeine Reaktion kommt auf das, was der Hampelmann da vorne versucht.
Sie sind laut Autor wohl verteilt im Auditorium.
Genau.
Eigentlich ist es lupenreiner Propagandismus. Also wir haben hier einen, der steht vorne, macht Programm und zeigt, wie toll die Architektur, also die Denkmalarchitektur der Konformität aussehen wird, also wie er quasi die imperiale Konformität darstellen wird in Architektur. Und dazwischen stehen die Iteratoren, die ab und zu mal klatschen und versuchen halt die Menschen rundherum anzuregen. Also das ist, ja, pure Propaganda.
Mhm. Genau. Auch wenn man sich das Bild vor Augen führt, was da beschrieben wird. Einer steht vor allen hocherhaben auf so einem Podium und beschallt die. Das ist schon, ja, nettes Bild. Wobei der Ingo das gar nicht so nett findet eigentlich. Der ist ja extrem gelangweilt irgendwie.
Ja, er hört ja auch nichts.
Ja, das auch.
Funktioniert ja nicht. Er steht ganz hinten und hört nichts.
Ja.
Also selbst wenn er was hören wollen würde, ne, wird er nichts hören. Also.
Genau. Deshalb guckt er sich ja so ein bisschen um. Und was sieht er denn da?
Weiß ich nicht, was er da sieht, weil das hat mich nicht interessiert. Das habe ich tatsächlich nicht aufgeschrieben.
Okay.
Also er beschreibt irgendwie, wenn ich aus dem Gedächtnis rufe, er beschreibt so ein bisschen die Stadt. Er beschreibt einen Titanen, der irgendwo reglos rumsteht.
Mhm.
Also das Nächste, was bei mir steht, ist, dass er rausgeht, um sich umzugucken.
Ja, genau. Wobei der Auslöser dafür ist unter anderem auch der Titan, weil den findet er so faszinierend, so furchteinflößend, riesengroß, bewegt sich aber kein bisschen. Er weiß aber, dass er sich bewegen kann. Und irgendwie ist es wesentlich spannender als das Gelaber vor ihm, von dem er, wie du sagst, ja eh nicht wirklich was mitbekommt. Und deshalb will er dann halt nach Süden von diesem Platz weg.
Mhm.
Ja, wobei ihn dann die Soldaten erstmal aufhalten.
Aber irgendwie kommt er dann trotzdem raus. Das habe ich irgendwie überlesen oder er ist einfach gegangen?
Nee, im Publikum fällt eine ältere Dame in Ohnmacht, weil es dann doch einfach zu heiß ist. Und dann ist die Aufmerksamkeit auf ihr. Die Chance nutzt er. Wobei eins noch spannend ist, weil die Soldaten wollen ja wissen, wer er ist, als er gehen will und sie ihn aufhalten. Und da stellt sich raus, er ist ein Poet.
Das mit dem Poeten habe ich erst wieder, weil irgendwie noch beschrieben wird, das kommt wahrscheinlich auch später, vielleicht hast du vorher auch noch irgendwas anderes aufgeschrieben, aber dass er, also er beschreibt so diese Umgebung und die in Mitleidenschaft gezogene Stadt, also seitenweise wird die in Mitleidenschaft gezogene Stadt beschrieben.
Ja.
Und dann wird beschrieben, dass er ein Notizbuch hat und dass er auch handschriftlich reinschreibt und dass er halt ein Poet ist. Also an der Stelle habe ich es aufgegriffen. Und dann wird auch noch beschrieben, wo diese Bücher gefertigt wurden, dass er die eine ganze Kiste bestellt hat und dass er diese Bücher auch sorgfältig füllt, damit auch keine Seite quasi nicht voll geschrieben ist. Also er hat da irgendwie eine Affinität zum Papier.
Ja.
Und der Benutzer will halt keine Datenpads oder so irgendwas nutzen. Also das habe ich mir zwischendrin jetzt noch aufgeschrieben. Also wie gesagt, da ist seitenweise Text davor und auch danach, was ich dann auch nicht mehr mitgeschrieben habe. Also danach geht es bei mir erst im Gasthaus wieder weiter.
Naja, okay. Ich habe noch ein bisschen mehr aufgeschrieben, bevor er zum Gasthaus kommt. Wie du sagst, er rennt durch die Stadt Und die wird so ein bisschen wie in so einem Endzeit-Szenario beschrieben, weil halt vieles zerstört ist. Die Leute schleppen das bisschen, was ihnen noch geblieben ist, auf die Straße, weil ganz viele abreisen wollen. Also irgendwie weg aus der Stadt oder von dem Planet, das ist jetzt nicht ganz klar. Es ist aber klar, dass es auch nicht wirklich Transportmittel gibt. Also ist es eher ein sinnloses Unterfangen, aber er bemerkt es irgendwie. Dann wird das beschrieben, was du eben gesagt hast, die Bondsman Nummer 7. Das ist ein ganz tolles Buch, in Leder eingebunden. Also er ist da sehr traditionell unterwegs und schreibt dann noch mit so einem Tintenfüller. Und da wird nur beschrieben, dass er ja auch diese neumodischen Kram nicht benutzen will und da auch garantiert immer wieder einen Streit hat mit dem anderen berühmten Dichter. Also es scheint genau zwei zu geben. Und einer davon ist er. Und berühmt wurde er wohl, als er das Werk Reflexionen und Oden geschrieben hat, wo er sogar ausgezeichnet wurde mit dem äthiopischen Laureat. Finde ich auch einen seltsamen Begriff. Also kann mir gar nichts darunter vorstellen. Es ist auf jeden Fall irgendein Preis. Und spannend ist daran, als er den bekommen hat, war er halt 13 Jahre alt.
Ja. Ich weiß schon, warum ich es nicht aufgeschrieben habe. Das ist so Lückenfüller-Text. Also das ist so.
Ja, ist es schon einerseits. Andererseits soll es ja auch ein bisschen den Charakter noch mal ein bisschen näher bringen. Was umso mehr verwundert, wenn man das Ende des Kapitels kennt.
Wollte ich auch gerade sagen.
Aber bis dahin ist zumindest mal eine nette Idee.
Ja.
Ja. Ja, es ist, genau. Also, wie du sagst, er findet dann eine Bar. Als er die findet, wird es allerdings schon, also, es ist schon später am Tag, sagen wir so. Es wird noch nicht wirklich Abend. Aber er merkt, der Tag ist vorangeschritten. Sprich, er ist zwar anfangs weggegangen, um diesen Titan sich anzuschauen, aber hat sich dann so ein bisschen verloren in der Stadt.
Er findet ein Gasthaus, also eigentlich seiner Nase nach, weil es halt nach Essen riecht.
Ja.
Und es gibt auch kein Schild oder so, dass das irgendwie als Gasthaus kennzeichnet, halt irgendwo im Keller. Und da geht er dann rein und versucht da was zu essen, zu trinken, zu bekommen. Das mit dem Essen klappt nicht, aber eine Flasche Likör kann er von so einer alten Frau bekommen, ein Glas. Und das versucht er dann auch irgendwie zu bezahlen. Sie versteht ihn aber nicht so wirklich oder will ihn nicht verstehen. Das ist tatsächlich nicht so ganz klar, weil sie am Anfang so nickt, als er fragt, ob er sie versteht. Aber dann es kommt nicht wirklich eine Kommunikation zustande. Und dann versucht er zu bezahlen, also mit dem Geld, mit imperialem Geld, schätze ich mal.
Ja.
Und die Frau nimmt sich dann auch so eine Münze, beißt da rein, spuckt drauf und wirft sie dem halt wieder über. Also wird halt dann beworfen und halt mit Verachtung bedacht. Also da sieht man ja schon an dieser alten Frau, dass die Konformität und das Einbinden ins Imperium wohl nicht so ganz gewollt ist.
Ist ja auch eher militärisch durchgedrückt. Also so ganz happy wäre ich da wahrscheinlich auch nicht an der Stelle.
Er sagt ja auch noch so, nach 5000 Jahren Isolation. Das sagt nicht er, dass er das macht. Also er denkt, nach 5000 Jahren Isolation müssten die eigentlich froh sein, zum Imperium zu gehören. Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen weltfremdes Bild, das er auch irgendwie hat.
Mhm.
Und das sehen die Bewohner dort aber irgendwie anders.
Ja, das stimmt. Das gehört zu den paar Gedanken, die er sich macht während dieser Szene in dieser Bar. Weil im Grunde genommen wird ja auch beschrieben, dass das Trinken was ist, wo er eigentlich sehr geübt drin ist. Und er macht das auch nicht so schlückchenweise, sondern er zieht ganz schön ab. Und währenddessen macht er sich auch so ein bisschen lustig über die Leute, die da sind. Also er nimmt diese ganze Szene nicht so wirklich ernst. Während immer, wenn die anderen beschrieben werden, die einfach nur traurig oder sogar regungslos schauen und auch nicht so richtig auf ihn reagieren.
Sagen wir mal so, er kann den Raum nicht lesen, wie man heutzutage sagt.
Also genau, genau.
Ist er nicht so gut drin.
Ja, und irgendwann wird dann auch beschrieben, dass der Alkohol und die Muse, die in ihm schlummert oder schlummern sollte oder mal geschlummert hat, sich gegenseitig nicht so gut vertragen.
Und dann geht er auch wieder. Also er geht mit der Flasche und seinem Glas, geht er wieder raus, läuft dann wieder durch die Stadt und dann findet er eine Kirche. Also ja. Er geht eigentlich durch ein Portal und dann ist ihm ziemlich kalt. Also auch ganz gut beschrieben, wie eine Kirche von innen halt ist, wenn man durch die Tür geht. Mhm. Dann ist es da drin ja erstmal kalt in so einem Kirchenhaus, in so einem Kirchenschiff.
Ja.
Dann fängt er an, über den Glauben an den Imperator zu sinnieren.
Genau. Und tatsächlich ist das für mich der einzige Teil des Kapitels, der interessant ist, weil er beschreibt, dass sie in einem Zeitalter leben, in dem Glaube und Aberglaube und Übernatürliches eigentlich belächelt wird, weil man weiß es ja inzwischen besser. Und es teilweise werden sogar Strafen auferlegt, wenn man gläubig ist oder Teil von der Kirche ist. Und der Imperator will auch gar nicht als Gott angesehen werden.
Was ich noch weiß, ist es wirklich ein Bestreben vom Imperator, dass er halt nicht als göttliches Wesen angesehen wird, obwohl er halt unsterblich ist.
Genau.
Und dass halt diese Apotheose, die da drin steht, also die Erhebung eines Menschen zum Gott und die Vergöttlichung eines Menschen, dass das halt gar nicht passiert. Und er sinniert auch noch so ein bisschen prophetisch rum, dass ein Glaube an den Imperator wohl erst möglich sein wird, wenn der Imperator tot ist.
Genau. Das
ist ja schon an der Stelle eher prophetisch.
Ja, und im gleichen Abschnitt wird dann auch beschrieben, dass der Imperator ja vor ungefähr 5000 Jahren angefangen hat mit seiner Konformität. Also ja, das mit dem Unsterblich passt an sich ganz gut, zumindest alterstechnisch, ne?
Dann überlegt er halt noch, philosophiert auch noch, ob die Menschheit einen Gott braucht und ob das ein Teil ihres Wesens ist und ob die Menschheit deswegen als verflucht gilt, weil sie etwas begehrt, was sie nicht haben kann, denn es gibt keine Götter, keine Geister und keine Dämonen. Na, wenn er sich da mal nicht irrt.
Muss ich auch lachen, genau.
Also Götter und Geister, ja okay, aber bei Dämonen muss man so...
Ja, bei den anderen beiden kommt es, glaube ich, auch darauf an, wie man es definiert, ne?
Ja, also ob die Chaosgötter jetzt auch einfach nur größere Dämonen sind, keine Ahnung. Ne? Aber also entweder gab es die da noch nicht oder waren noch nicht bekannt.
Ja, ist eine gute Frage.
Oder der Autor hat es hingeschrieben, weil Dämonen einfach gut zu Göttern und Geistern passen. Also um halt diese Säkularität halt nochmal rauszustellen, ohne jetzt irgendwie aufs Chaos zu referenzieren.
Ja. Ja, bisher sind wir halt, wie du sagst, auch sehr säkular unterwegs, also in den ganzen Kapiteln davor auch. Es gibt zwar diese eine Druckwelle, die der falsche Imperator da ausstößt und seinen Leibwachen in kleiner Form, aber das lässt sich ja alles erklären, dass es jetzt nichts Übernatürliches in dem Sinn.
Wobei ich halt nicht weiß, ob das Ganze wirklich säkular ist, ne? Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass der Sinndammann, fantastischer Name, das Ganze auch eher, also seine Vorlesung, die er da auf dem Schiff gehalten hat, dass das Ganze irgendwie dann doch nicht so säkular ist, wie er es ja quasi auch gepredigt hat, ne? Weil sie sagen ja schon, also dass er quasi das Imperium ist und das Imperium des Imperators, das Imperium der Menschheit und dass der Imperator halt unsterblich ist, also so eine gewisse Verehrung gibt es da schon. Ne? Und diese Kirche, die er da gefunden hat, ist ja eine Ausprägung dessen, dass sie so dieser Glaube an den Imperator halt in der Gesellschaft oder im Imperium ja auch einschleicht.
Ja, da kommen wir schon zu einem Begriff, der auch genannt wird in dem Abschnitt, der auch in der Überschrift drin steht, waren ja wieder drei Titel in Anführungszeichen, dieses Laetitia Divinitatis.
Genau, das war der Altar, ist das, ne?
Nee, das ist das Buch. Und zwar nicht das Buch, das auf dem Altar liegt, sondern das wohl so eine Untergrundbewegung auf Terra, also dem vermeintlich echten Terra, nutzt, ja, um den Glauben an den Gott Imperator irgendwie zu verbreiten.
Und dann geht er auch wieder aus der Kirche.
Ja.
Und trifft dann Soldaten, also imperiale Soldaten, die gerade dabei sind, mit freiem Oberkörper und Flammenwerfern antiimperiale Parolen von den Häusern zu brennen.
Genau.
Das ist mal ein sehr kitschiges Bild.
Ja, das, ja.
Oder auch ein sehr propagandistisches Bild irgendwie, das ist so.
Ja. Ah. Also er trifft sie genau und eigentlich will er, dass die damit aufhören. Weil diese
steht aber nicht da, warum, oder?
Naja, diese Graffitis sind, das ist ja das, was er sich die ganze Zeit, als er durch die Stadt läuft, auch in seinem Buch aufgeschrieben hat, weil er daraus dann ein Gedicht oder irgendein Werk verfassen will. Und irgendwann wird man zwischendurch beschrieben, wie er sich hinsetzt und in seinen Notizen kramt und guckt und dann in seinem Kopf sich schon das perfekte Werk bildet.
Genau, wo er dann aber das, was er geschrieben hat, nochmal rausreißt, weil es Mist geworden ist.
Ja.
Ja, und dass er dann so wegwirft und dann merkt, er wird beobachtet irgendwie und dann sammelt das so verstohlen wieder auf. Und wenn er das dann doch diese Schutthalte nicht verschmutzen will, dann geht er auch und dann wird er halt auch von irgendwelchen Jungen halt bespuckt und werden noch Steine, werden ihm noch nachgeworfen. Er wird nicht getroffen, aber werden ihm halt nachgeworfen. Also auch nochmal so Verdeutlichung, dass die Bevölkerung ihn einfach da nicht will.
Und da wird es langsam wirklich dunkel oder fängt an zu dämmern. Und es wird auch beschrieben, dass er dann das erste Mal sowas wie Angst hat, also sich gar nicht mehr so sicher fühlt plötzlich. Auch weil er jetzt beworfen wird, weil er sich beobachtet fühlt. Und aus irgendeinem Grund läuft er dann aber nicht zurück. Vielleicht findet er auch den Weg nicht mehr, weil er einfach zu besoffen ist inzwischen. Denn während er da rumrennt, ist er ständig am Trinken.
Der ist ziemlich besoffen mittlerweile.
Ja, das glaube ich auch. Und so landet er ganz zufällig dann wieder in dem Gasthaus.
Ja, aber das ist jetzt leer.
Ja.
Es ist keiner mehr da, also keine Gäste mehr. Die alte Frau ist auch weg. Und dann sitzt er so ein bisschen rum und das sieht so ein bisschen aus, als würde er vor sich, also besoffen vor sich hin starren. Irgendwann wird er dann von einem Offizier, von den Soldaten von vorher gefragt, ob es ihm gut ginge.
Ja.
Und die alte Frau ist mittlerweile auch wieder da und serviert den Soldaten Essen und Trinken. Der muss mittlerweile schon richtig besoffen sein, weil er fängt jetzt an, sich darin zu ergehen, also seinen ganzen Pessimismus über den Erhalt der Stadt, über den Soldaten auszukotzen. Also kann man quasi schon so sagen.
Ja.
Genau, weil das alles keinen Bestand hat, ne? Weil er das alles als gefährdet sieht und es zerfällt eh wieder alles. Und
genau, das ist so ein bisschen Vanitas. Also er dramatisiert immer mehr und mehr und dann wirft er ihn halt ständig zusammen an den Kopf, wie was der Mensch erschafft, wird am Ende vergehen und wir sind eh alle verloren.
Was auch wir erschaffen haben, das Imperium, so wie wir es geschaffen haben, wird auseinanderbrechen, genau. Denkt an meine Worte. Und das führt dann zu?
Naja, die Soldaten finden es irgendwie blöd und fangen an, ihn zu verkloppen.
Die finden das richtig blöd, weil die fangen nicht nur an, ihn zu verkloppen, die schlagen ihn tot.
Und damit könnte man es abkürzen, weil am Schluss wird halt beschrieben, also natürlich wird auch das relativ detailliert beschrieben, bis er dann aufhört, ihnen irgendwas ins Gesicht zu schreien und der letzte Satz ist und aufhört zu atmen.
Genau, und dann ist das Kapitel vorbei.
Genau, und dann sitzt du da und denkst, ja cool, dass er den jetzt ausgeschmückt haben, aber ist halt schade, weil er tot.
Genau, war eigentlich für die Füße. Also das ganze Kapitel war jetzt dafür da, zu beschreiben, dass die Bevölkerung das Imperium nicht will.
Und wie gesagt, Thema Imperator, es ist nicht für alle klar, dass das der Göttliche ist, weil aus dem 40k kennen wir es ja eigentlich ganz anders. Und wir kennen ja auch Black Templar und wir kennen auch die Schwestern, also Soros, die sind ja schon extrem gläubig. Also die machen ja genau das, was anscheinend zu der Zeit, zu der wir gerade lesen, verteufelt oder sogar unter Strafe steht.
Genau, aber wie gesagt, zur, sagen wir mal, aktiven Lebzeit des Imperators.
Ne? Ja, genau.
Das ist wichtig an der Stelle, weil der Imperator will diese religiöse Komponente, will der nicht. Das möchte er nicht haben.
Ja.
Das ist quasi ein Dekret von ihm, oder? Dekret, Edikt?
Edikt haben sie geschrieben, genau.
Edikt, ne? Es ist ein Edikt von ihm, genau.
Es zeigt aber auch, dass die Soldaten jetzt nicht ganz unangeschlagen sind durch die Sonne, Alkohol oder den Krieg an sich. Weil dass man so ausrastet, wenn irgendein Besoffener was vor sich hinschreit, dass man ihn totprügelt, das ist ja auch nicht so üblich.
Aber vor allem, warum haben sie ihn totgeprügelt? Ich meine, sind die wirklich so fanatisch imperial?
Naja,
dass sie dann, oder fast gläubig imperial, dass die halt sagen, an unser Imperium kommt nichts dran und genau. Deshalb muss der Typ jetzt ins Gras beißen? Also.
Ja, ich weiß auch nicht, ob sie das Ziel hatten, ihn umzubringen. Sie sind halt wahrscheinlich einfach ausgerastet, unkontrolliert. Aber das Fanatisch, das du genannt hast, finde ich schon passend, weil das ja auch wieder das Gegenteil von dem symbolisiert, was eigentlich beschrieben wird im Kapitel. Weil es geht wirklich auch in die Richtung schon Glaube und Fanatismus.
Wobei der Offizier hat ja, glaube ich, noch versucht, sie zurückzuhalten.
Genau. Es wird beschrieben, dass er es versucht hat, aber gegen seine Männer da nicht angekommen ist. Wahrscheinlich wollte er auch noch ein bisschen länger leben.
Ja, das war das Kapitel.
Es ist jetzt mal noch gefreut, es sind mehr Seiten als im Kapitel davor, aber es passiert noch weniger, das ist schade.
Tatsächlich. Aber wie es so ist, ne? Eine Folge, ein Kapitel.
Ich habe noch ein Fremdwort aufgeschrieben. Das ist,
was denn?
In dem Sinn ist es kein Fremdwort, aber es war mir nicht bewusst. Nämlich, dass der Singular von Graffiti Graffito ist.
Ah, wie der Singular von Konfetti Konfetto ist.
Habe ich auch noch nie gehört. Das war es so an deinen Fremdwörtern. Apotheose hast du selbst genannt.
Ja.
Und Vox Micro, genau. Das ist eher, ja, Fantasiewort.
Genau. Es waren halt nochmal irgendwelche Materialien beschrieben. Das, was du letzte Folge schon beschrieben hattest. Der Onyx-Boden.
Genau.
Aber das ist ja auch was man von hier kennt. Also Onyx als Vulkanglas.
Ich meine schon.
Dann war es das schon mit dieser Folge. Das Kapitel 5 war schnell vorbei. Vielen Dank an Thomas für deinen Beitrag und vor allem für deinen Blickwinkel auf die Geschichte.
Ja, vielen Dank auch an dich, Kai.
Und euch da draußen, danke fürs Zuhören. Lasst uns eine Bewertung da, wo auch immer ihr uns hört. Habt eine schöne Zeit und bis nächste Woche bei den Two Grey Knights. Und gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai. Respect.